Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Würzburg hat seine Straßenbahnschienen weiß gestrichen und Berlin besprüht seine Straßen mit Wasser. Viele Städte in Deutschland greifen zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um die allgegenwärtige Hitze auf ein erträgliches Maß zu senken. Was aber hilft wirklich auf lange Sicht gegen sommerliche Höchsttemperaturen? Das wollen wir heute im Lauf der Sendung erfahren. Außerdem stellen wir einen Bluttest vor, der Alzheimer frühzeitig nachweisen soll, und wir berichten, wie sich Waldbrände aufspüren lassen mit Hilfe einer Kamera, die eigentlich für Anwendungen im Weltall entwickelt worden war. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Erst am vergangenen Wochenende hat das Technische Hilfswerk den ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen verlassen. Vor fast einem Monat war dort ein Feuer ausgebrochen, das schließlich zum größten Waldbrand in Mecklenburg seit 1934 anwuchs. Es dauerte über eine Woche, bis der Brand gelöscht war. Zuletzt war das THW vor Ort, um mit Hilfe von Drohnen nach verbliebenen Glutnestern zu suchen, und ein Feuer, das erneut ausgebrochen war, konnte schnell gelöscht werden. Grund genug für uns, noch einmal zu schauen, wie das Überwachungsnetz funktioniert, das solche Waldbrände eigentlich verhindern soll. Piotr Heller war 2017 in einer Überwachungszentrale in Lüneburg, die nach Waldbränden Ausschau hält.
So. Es kommt vom Standort Fallingbostel. Da ist es. Da ist ein blaues Kästchen gewesen. Und haben wir gleich schon mal was Lustiges. Hier hinten ist eine Rauchentwicklung.
Die Bilder des Rauches erscheinen in Graustufen auf einem Monitor, vor dem Helmut Beuke gerade sitzt. Er ist Betriebsdezernent bei den niedersächsischen Landesforsten.
Und ich kann jetzt hier gleich eine Live-Sequenz hinschalten. So, jetzt sage ich der Kamera, guck da jetzt aktiv hin.
Es dauert einen Augenblick, bis die Kamera sich auf den ausgewählten Landstrich ausrichten kann. Es handelt sich um ein hochspezialisiertes Gerät aus der Raumfahrt. Im Grunde das gleiche Modell, das damals Fotos des Kometen Churyumov-Gerasimenko geschossen hat. Der Sensor kann 16.000 Graustufen unterscheiden. Das ist wichtig, denn so erkennt die Kamera kleinste Rauchbewegungen und meldet sie hier an die Waldbrandzentrale in Lüneburg.
Ja, hier, es entwickelt sich, wird größer. Es scheint also noch Rauch zu sein.
Ich versuche mal eben die Bundeswehrfeuerwehr zu erreichen.
Insgesamt 17 solcher Kameras tun in Niedersachsen ihren Dienst. Auf hohen Türmen angebracht, drehen sie sich ständig, halten alle 10 Grad an, schießen ein Foto und suchen darin nach Rauch. Deutschlandweit gibt es 180 solcher Kameras. Auf der ganzen Welt sind es über 300. Während sich der Rauch gerade ausbreitet, besteht zwar keine große Waldbrandgefahr in Niedersachsen. Helmut Beuke will aber auf Nummer sicher gehen.
Waldbrandüberwachung in Lüneburg. Schönen guten Tag. Moin. Wir sind eigentlich gar nicht hier am Start, aber ich habe trotzdem hier gerade was entdeckt von unserer Kamera Fallingbostel aus. So Richtung Schießbahn 5 oder 7. Schießbahn 6. Ist bekannt. Alles klar. Okay, besten Dank. Tschüss.
Es waren also Bundeswehrübungen. An Tagen mit einer hohen Waldbrandgefahr arbeiten 5 Leute in der Lüneburger Zentrale. 4 werten ständig die Meldungen der Kameras aus. Ein 5. gibt sie dann bei Bedarf an die Feuerwehr weiter. Im Jahr kommen etwa 100 bis 200 solcher Brände zusammen. Im Rekordsommer 2018 waren es sogar über 500. Meistens brennt Heideland. Manchmal ein Acker, manchmal Wald.
Es ist uns völlig egal, ob das ein Haus ist oder ob das ein Wald ist oder ein PKW. Wir melden an die FELs, weil wir davon ausgehen, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn wir ganz schnell melden. Im Wald vor allen Dingen. Entstehungsbrände im Wald können wir ausmachen. Wenn das zu einer Großlage wird, dann haben wir große Probleme, das abzulöschen.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Unternehmen IQ Wireless haben das System gemeinsam entwickelt. Erstmals kam es 2001 in den Waldbrandregionen Brandenburgs zum Einsatz. Seitdem wird es ständig weiterentwickelt, denn manchmal irrt es sich.
Und wir kriegen hier noch Meldungen, die werden vor allen Dingen verursacht durch Feldberegnungsanlagen, durch Windkraftanlagen, durch den Schattenwurf. Und wir zeichnen aber alle Daten, die wir hier produzieren, auf.
Diese Daten gehen zurück an den Hersteller des Systems, der damit die automatische Raucherkennung verfeinert, sodass sie weniger Fehlalarme produziert. In Zukunft könnten derartige Feuerwächter Unterstützung aus dem All bekommen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt erforscht mit 2 Satelliten, ob man Waldbrände aus dem Orbit erkennen kann. Die Geräte halten nicht nach Rauchausschau, sondern erkennen mit Infrarotsensoren direkt das Feuer. Erst letztes Jahr lieferte einer der Satelliten mal wieder hilfreiche Daten. Er hatte zwar keinen Brand entdeckt, konnte aber Brandherde eines großen Feuers nahe der Stadt Paradise in Nordkalifornien kartieren. So half das System den Einsatzkräften dabei, die Lage besser einzuschätzen.
Soweit der Beitrag von Piotr Heller. Und wie solche Löschaktionen im Wald am besten ablaufen, was einen Wald vor Bränden schützt und warum wir in Zukunft mit mehr Waldbränden rechnen müssen, darum geht es hier im Deutschlandfunk am Sonntag um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Mein Kollege Uli Blumenthal fragt dann, wie gut ist Deutschland auf große und schwere Waldbrände? Brände vorbereitet.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
In der jüngsten Hitzewelle sind wieder einmal alle bisherigen Temperaturrekorde gefallen. Auf 40,5 Grad Celsius stieg am Mittwoch das Thermometer in Geilenkirchen nördlich von Aachen. Und gestern dann wurden 42,6 Grad im niedersächsischen Lingen verzeichnet. Das ist der höchste in Deutschland gemessene Wert seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnung. An erholsamen Schlaf ist in solchen Tropennächten kaum zu denken und gerade viele ältere Menschen verlassen lieber nicht die Wohnung. Wie sich die Städte anpassen können an sommerliche Hitzewellen, das will das Projekt Heat Resilient City erforschen. Mit einem der Beteiligten habe ich vor der Sendung telefoniert, mit Dr. Christoph Schünemann vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Von ihm wollte ich wissen, warum der Hitzesommer gerade in der Stadt solch ein Problem darstellt.
Ja, das ist ganz einfach. Zum Beispiel diese 40,5 Grad, die Sie gerade erwähnt haben. Die sind an einer Messstation gemessen. Diese Messstationen sind meist nicht in der Stadt, sondern im Umland. Und in der Stadt stellt sich das Ganze nochmal anders dar. Wir haben hier leicht höhere Maximaltemperaturen nochmal. Durch den Stadteffekt, durch den Urban Heat Island Effekt, also den Hitzeinsel-Effekt, der kommt dadurch zustande, dass sehr viele massive Bauteile und sehr viel Absorption in der Stadt sozusagen stattfindet. Also sowohl in den Gebäuden als auch in den Straßen wird sehr viel Wärme gespeichert. Und diese wird abends sozusagen wieder abgegeben, dauert aber wesentlich länger als auf dem Land, sodass wir in der Nacht manchmal Temperaturdifferenzen zwischen Umland und großen Städten haben, die sind bis zu 10 Kelvin, also 10 Grad Celsius. Und das ist natürlich gerade für die Nachtauskühlung, zum Beispiel auch im Gebäude, ganz wesentlich. Und der Unterschied ist dann deutlich zwischen Stadt und Land und auch die Maximaltemperatur am nächsten Tag. Wenn wir also quasi eine Hitzewelle haben mit mehreren heißen Tagen, ist der nächste Tag natürlich dann in der Stadt wesentlich heißer als im Umland.
Und welche Möglichkeiten gibt es denn nun, die Stadt etwas abzukühlen? Welche Möglichkeiten erproben Sie im Projekt Heat Resilient City?
Und da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Also wir unterscheiden in dem Projekt auch zwischen dem Freiraum, sprich wenn man rausgeht aus dem Gebäude, dass man von A nach B kommt, ohne sozusagen direkt die ganze Zeit an Ampeln zu stehen und den Hitzetod zu sterben sozusagen. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns darum kümmern, wie es im Gebäude einem besser gehen kann. Zum Freiraum ist es relativ einfach. Dort ist es so, dass natürlich Begrünung sehr wünschenswert ist. Ne? Also das ist natürlich sehr plakativ. Aber es ist klar, wenn ich zum Beispiel an einer Haltestelle bin, die begrünt ist, also wo ich einen großen Baum daneben habe, der mir Schatten spendet, dann ist das ganz anders, als wenn ich in der Sonne stehe direkt. Und im Gebäude sind das halt vielerlei Maßnahmen. Ganz klassisch ist das natürlich der außenliegende Sonnenschutz, der halt nachträglich auch angebracht werden können, sodass die Hitze draußen bleibt und die Sonnenstrahlung eben nicht ins Gebäude kommt so stark. Aber auch das Nutzerverhalten hat sich bei uns gezeigt, ist ganz wesentlich. Also ob der Nutzer nachts das Fenster aufmacht und aufmachen kann, also Einbruchsschutz, das ist sehr wesentlich, damit das Gebäude nachts auskühlt, damit es am nächsten Tag sozusagen entspeichert ist, kühl ist und dann die nächste Hitzewelle, also den nächsten Hitzetag überstehen kann.
Also es geht darum, auch Altbauten fit zu machen für Spitzentemperaturen, also die bestehende Bausubstanz. Wo liegen denn da die Herausforderungen?
Letztendlich geht es vor allem darum, den Altbau wieder fit zu machen. Letztendlich können wir ja nicht alles neu bauen und es ist auch gar nicht nötig, denn das Schöne ist in Deutschland, dass eigentlich sehr viele von den Gebäuden und vor allem Wohngebäuden massiv gebaut sind. Das heißt, sie haben entweder Stahlbeton oder halt Ziegel als Mauerwerk und zwar mit einer ordentlichen Dicke und diese kann die Temperaturspitzen am Tag sehr gut wegpuffern. So komme ich eben nicht auf Temperaturen von über 32 Grad, sondern wenn ich die Fenster geschlossen halte und nur kurz immer lüfte, damit ich quasi auch mal ein bisschen frische Luft drin habe, dann hält sich so ein Gebäude auch am Tag, wenn es draußen wie heute zum Beispiel 35 Grad sind, hält sich auch so ein Gebäude, wenn ich es nachts vorher gut ausgekühlt habe, auf ungefähr 25 Grad. Ich habe also eine Temperaturspreizung von draußen zu drin von 10 Kelvin. Aber wir haben halt auch zum Teil große Fensterflächen, vor allem nach Ost und West, die das Problem darstellen, dass dort sehr viel Sonne am Tag reingeht und natürlich dann den Raum entsprechend erwärmt. Das heißt, dort ist es natürlich äußerst sinnvoll, einen außenliegenden Sonnenschutz installieren. Ein leichter Vorhang nützt leider fast nichts. Es gibt aber auch Innenverschattungsmaßnahmen, die sozusagen dann wirklich blickdicht sind, die halt schon was bringen mit reflektierenden Flächen nach außen. Aber der außenliegende Sonnenschutz ist klarer Favorit. Und das Zweite, was man machen kann, ist natürlich, man kann mechanisch sozusagen dafür sorgen, also mit einer kleinen Lüftungsanlage. Das muss jetzt keine große Wohnungslüftungsanlage sein, aber dafür sorgen, dass dann der Nachtluftwechsel verbessert ist. Also wenn ich zum Beispiel in einer Region mit Lärmbelastung bin, dann kann ich über die Nachtlüftung mechanisch auch mein Gebäude wieder abkühlen.
Das sind alles Maßnahmen an einzelnen Gebäuden, die Sie beschreiben. Muss man eine hitzeangepasste Stadt nicht aber auch auf größerem Maßstab denken, also städtebaulich?
Muss man auf jeden Fall. Also letztendlich ist es das Ziel, das hat auch die Simulation, die Gebäudesimulation wunderbar gezeigt. Mit jedem Grad Celsius, was ich mehr habe, auch vor allem in der Nacht, und das ist ja in der Stadt das Problem, nimmt die Belastung im Gebäude auch deutlich zu. Das heißt, das Ziel muss natürlich sein, dass die Stadt per se erstmal relativ kühl ist. Dazu muss ich diesen Hitzeinsel-Effekt sozusagen minimieren. Das heißt, mehr Grün in die Stadt bringen, weniger versiegelte Flächen. Und südeuropäische Städte machen es ja auch vor, zum Beispiel auch nicht so dunkle Fassadenfarben oder dunkle Dachfarben verwenden. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich aufsummieren, aber in der Summe einen großen Effekt geben können. Sodass ich letztendlich in der Stadt nicht mehr den großen Gradienten habe zum Umland und entsprechend es in der Stadt kühler habe. Das heißt, mir geht es sowohl besser, wenn ich von A nach B gehe, als auch, dass ich mein Gebäude zum Beispiel nachts auskühlen kann. Denn bei der Simulation wiederum hat sich gezeigt, dass nichts schlimmer ist, als wenn ich tropische Nächte habe. Das heißt, nachts nicht unter 20 Grad Celsius kommt meine Außentemperatur, dann kann ich auch mit der Nachtauskühlung nicht mehr viel erreichen.
Sollte man auch daran denken, neue Schneisen für kühle Luft zu schaffen, eventuell auch Gebäude abzureißen dafür?
Also die Sache mit den Kaltluftschneisen ist natürlich wesentlich, vor allem in Tallagen oder zumindest in besonderen Lagen. Also es ist sehr wichtig, dass sozusagen ein Kaltluftaustausch stattfindet. So weit zu gehen, dass man das abreißen sollte, da muss man auf jeden Fall in jedem Einzelfall entscheiden und das auch mal wirklich durchrechnen. Also ist der Effekt so groß oder ist er nicht? Das lässt sich nicht verallgemeinern, das muss man wirklich im Einzelnen, im Detail untersuchen.
Welchen Spielraum hat man denn eigentlich in diesen dicht bebauten Gebieten, wenn man etwas ändern möchte an der Wirkung der Wärme?
Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt einen dicht bebauten Raum vor sich hat, dann ist natürlich eine Begrünung ein großer Punkt. Also nicht nur jetzt einen Baum zu pflanzen oder Bäume zu pflanzen, sondern auch das Dach zu begrünen oder auch zum Teil die Fassade zu begrünen. Vor allem in Altbau bringt das sehr viel, sowohl fürs Gebäude als auch für die Umgebung. Es kann aber auch, wie zum Beispiel halt auch in südeuropäischen Städten gemacht, wenn ich zum Beispiel enge Gassen habe, Sonnensegel drüber spannen, dann geht es natürlich wesentlich besser, wenn man unten drunter lang geht, vom Hitzestress her. Also das sind alles Maßnahmen, die man machen kann. Also Begrünung spielt tatsächlich eine große Rolle und letztendlich auch die Flächen sozusagen von Absorption her herunterzubringen, also helle Flächen zu nehmen.
Sagt Christoph Schünemann vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Im Jahr 2016 waren rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz erkrankt. Und diese Zahl dürfte weiter zunehmen. Umso wichtiger sind Erfolge in der Entwicklung von Therapien für diese Alterskrankheit. Doch genau da mangelt es. Zuletzt waren hoffnungsvolle Behandlungsansätze gescheitert für die häufigste Form der Demenz, die Alzheimer-Erkrankung. Ein Bochumer Forschungsteam hat nun einen Bluttest entwickelt, der dabei helfen könnte, Alzheimer früher zu erkennen. Lukas Kohlenbach hat mit den Experten gesprochen.
Wenn Professor Klaus Gerwert von der Ruhr-Universität Bochum von seinem Forschungsfeld berichtet, kommt der Biophysiker schnell ins Träumen.
Meine Vision und mein Traum wäre, dass es zum Schluss behandelt werden kann, Alzheimer, wie man heute HIV behandelt. Und das ist meine Hoffnung, dass wir Alzheimer zu einer chronischen Erkrankung machen können, dass die Leute noch dann eine hohe Lebensqualität haben, bis ins hohe Alter.
Bislang kann die Ursache von Alzheimer nicht behandelt werden. Nach dem Auftreten der ersten Symptome schreitet der Gedächtnisverlust unaufhaltsam voran. Die Betroffenen sterben im Mittel nach 8 Jahren. 2 Medikamente auf Basis der Antikörper Aducanumab und Crenezumab, die in ersten Studien Hoffnungen geweckt hatten und kurz vor der Zulassung standen, zeigten im vergangenen Jahr in den entscheidenden letzten großen Studien dann doch keine Wirksamkeit. Die Pharmaunternehmen beendeten die Studien vorzeitig. Ihre Aktienkurse brachen ein. Klaus Gerwert hofft nach wie vor, dass die gescheiterten Medikamente doch noch erfolgreich eingesetzt werden können.
Meine derzeitige Arbeitshypothese, die wir natürlich belegen müssen, ist, dass die Medikamente wahrscheinlich wirken, wenn sie früh genug eingesetzt werden.
Um die Therapie frühzeitig zu beginnen, müsste Alzheimer diagnostiziert werden können, lange bevor die Krankheit die ersten Symptome zeigt. Dafür bräuchte es einen Screening-Test, der einfach durchzuführen ist und sicher Alzheimer-Erkrankte von Gesunden unterscheidet. An genau so einem Testverfahren arbeiten Klaus Gerwert und sein Team. Sie benutzen dafür zwei Proteine als Marker, das sogenannte Amyloid-Beta und das Tau-Protein. Diese beiden liegen bei Alzheimer-Patienten in einer veränderten Struktur vor. Die Forscher sprechen von einer Fehlfaltung. Lange Zeit gingen sie davon aus, dass diese fehlgefalteten Proteine nur in der Rückenmarksflüssigkeit nachzuweisen sind. Doch Klaus Gerwerts Team gelang es 2016 mittels einer Infrarottechnik zumindest das Amyloid-Beta-Protein im Blut zu erkennen.
Das heißt, wir haben einen Bluttest gemacht, der sich zum Screenen von gesunden Leuten eignet. Das heißt, gesunde Leute kann man leicht mit Blut screenen. Und dann kann dieser Test im Mittel 8 Jahre, bevor sie klinische Symptome haben, diese Erkrankung bereits nachweisen. Und das ist das Besondere.
In einer Studie screenten die Mediziner damals das Blut von 10.000 gesunden Menschen auf das Amyloid-Beta-Protein. Den Probanden waren die Proben im Jahr 2000 zu Studienzwecken abgenommen worden. Anschließend standen sie noch 15 Jahre weiter unter Beobachtung. Auf Grundlage dieser Daten konnten die Mediziner bestätigen, dass der Bluttest diejenigen sicher erkannte, die später Alzheimer entwickelten. Doch das alleinige Screening auf Amyloid-Beta im Blut lieferte auch einige falsch positive Testergebnisse. Das heißt, bei einigen Probanden wurde Alzheimer diagnostiziert, obwohl sie später gar nicht erkrankt waren. Deshalb mussten die Bochumer Forscher ihren Test noch weiterentwickeln. Ihre Ergebnisse stellten sie im März in einer Fachzeitschrift vor.
In der aktuellen Publikation haben wir einen zweiten Marker dazugenommen. Und mit Hilfe des zweiten Markers, der uns die Alzheimer-Erkrankung auch so früh anzeigen kann, können wir jetzt mit einer Spezifität von 97%, also nur noch 3% falsch positive, können wir jetzt Alzheimer nachweisen. Das heißt, der Test ist jetzt wirklich einsetzbar für die klinische Forschung.
Als zweiten Marker nutzten sie das Tau-Protein, das sie in der Rückenmarksflüssigkeit von Alzheimer-Patienten in einem frühen klinischen Stadium nachwiesen. In einer weiteren Untersuchung wird nun überprüft, ob das zweistufige Verfahren auch lange vor dem Auftreten der ersten Symptome Alzheimer erkennt. Bis Ende des Jahres sollen die Ergebnisse dazu vorliegen. Ein Einsatz des Testes außerhalb klinischer Studien wird es erst einmal nicht geben.
Weil wir den Menschen in ein Dilemma stürzen, wenn er diese Diagnose bekommt und er weiß nicht, was er an Therapie machen kann.
Doch innerhalb von Studien soll er eingesetzt werden, um Alzheimer-Erkrankte frühzeitig zu erkennen und zu überprüfen, ob die zuletzt gescheiterten Medikamente in einer so frühen Phase der Erkrankung doch noch wirken. Mehrere Kooperationen mit Pharmafirmen sind bereits geplant. Und wenn diese Studien Klaus Gerwerts Arbeitshypothese belegen, könnte seine Vision von Alzheimer als einer therapierbaren chronischen Erkrankung doch noch Realität werden.
Lukas Kohlenbach über einen Bluttest, der Alzheimer frühzeitig erkennen soll. Und bei der Medizin bleiben wir zunächst auch in den Meldungen aus der Welt der Wissenschaft, zusammengetragen und präsentiert von Lennart Pyritz.
Die WHO hat eine Strategie gegen Hepatitis vorgestellt. Global sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation etwa 325 Millionen Menschen von Hepatitis B oder C betroffen. Etwa 1,4 Millionen sterben jährlich an den Folgen. Im Fachmagazin The Lancet Global Health stellen nun WHO-Mitglieder einen Kostenplan vor, mit dem die Infektionen in Zukunft deutlich reduziert werden könnten. Demnach brauchen die knapp 70 besonders betroffenen Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen Investitionen von etwa 5,4 Milliarden Euro pro Jahr, um die Zahl neuer Hepatitis-Ansteckungen bis zum Jahr 2030 um 90% zu reduzieren. Das sei sehr kosteneffizient, so einer der Studienautoren. Die Gesundheitsdienste würden innerhalb von 3 Jahren sogar Geld sparen, weil es weniger Hepatitis-Infizierte mit Komplikationen gäbe. Voraussetzung für den Kostenplan sei allerdings, dass es in allen Ländern erschwingliche, nicht durch Patente geschützte Hepatitis-Medikamente gäbe.
Meeresgletscher schmelzen unter Wasser deutlich schneller als bislang angenommen.
Das schreibt ein Forschungsteam aus den USA im Fachblatt Science. Die Wissenschaftler haben zwischen 2016 und 2018 das unterseeische Abschmelzen des LeConte-Gletschers untersucht, der in Alaska in eine Meerenge mündet. Dabei nutzten sie eine Methode, die, anders als bei vorangegangenen Studien, eine direkte Messung des Schmelzvorgangs ermöglicht. Sie beruht auf Sonar-, Radar- und Wetterstationsdaten, Zeitrafferfotografien und Messwerten zu Wasserströmung, Temperatur und Salzgehalt. Das Fazit der Forscher? Bisherige theoretische Berechnungen unterschätzen die Schmelzraten von Gletschern unter Wasser mancherorts um den Faktor 100.
In Heidelberg ist der Dekan der medizinischen Fakultät zurückgetreten.
Der Grund ist die sogenannte Highscreen-Affäre um einen Bluttest zur Brustkrebserkennung. Zitat: Das Handeln des Dekans im Verlauf der Highscreen-Affäre ist zum Gegenstand offizieller Untersuchungen geworden und wird in Teilen der Öffentlichkeit anhaltend kritisch diskutiert. Mit meinem Entschluss möchte ich hierfür die Verantwortung übernehmen und hoffe, damit dem Amt der Fakultät und der Universität zu dienen. Mit diesen Worten wird Andreas Dragun in einer Pressemitteilung des Universitätsklinikums Heidelberg wiedergegeben. Er hatte das Amt des Dekans am 1. Oktober 2018 angetreten. Im Februar 2019 hatten Mediziner des Universitätsklinikums den Test mit Hilfe der ausgegründeten Firma Highscreen medienwirksam beworben. Kurz darauf war Kritik an der PR-Kampagne aufgekommen. Die Testdaten waren nicht unabhängig begutachtet worden und erwiesen sich zudem als unzureichend.
Auch blattlose Baumstümpfe können überleben.
Obwohl sie selbst keine Photosynthese betreiben. Den Beweis erbringen zwei Ökologen der Auckland University of Technology im Fachblatt iScience. Die Forscher haben den blattlosen Stumpf eines neuseeländischen Kauri-Baums untersucht, einer hochwachsenden, zu den Nadelhölzern zählenden Art. Dabei entdeckten sie, dass der Baumstrunk noch lebt, da er durch das Wurzelsystem mit benachbarten Bäumen derselben Art verbunden ist und so Wasser und Nährstoffe mit ihnen austauscht. Die Forscher vermuten, dass sich die Wurzelverbindungen bereits gebildet haben, als der Baum noch intakt war. So hatten er und seine Artgenossen einen Vorteil durch die Vergrößerung des Wurzelsystems. Davon profitieren auch die Wirtsbäume offenbar heute noch.
Fallen für Mückenweibchen helfen, das Chikungunya-Virus einzudämmen.
Vor einigen Jahren hat die US-Bundesbehörde Centers for Disease Control and Prevention, kurz CDC, eine spezielle Insektenfalle entwickelt. Sie lockt besonders Moskitoweibchen auf der Suche nach einem sicheren Eiablageplatz an. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Fallen die Zahlen von Tigermücken regional erheblich reduzieren. Die Art überträgt zahlreiche gefährliche Viruserkrankungen wie Zika und Gelbfieber. Jetzt zeigt eine Studie im Fachmagazin PLOS Neglected Tropical Diseases, dass die Fallen tatsächlich gegen die Ausbreitung einer durch Tigermücken übertragenen Infektionskrankheit wirken, das Chikungunya-Fieber. Die Wissenschaftler hatten Daten während eines Ausbruchs in Puerto Rico gesammelt. Dabei beobachteten sie in jeweils hunderten Haushalten mit und ohne Moskitofallen die Infektionszahlen. Das Ergebnis? In ersteren waren etwa 26% der Bewohner betroffen, in den Wohngebieten ohne Fallen dagegen knapp 44%.
Sternzeit, 26. Juli, die Mondlandung im Wohnzimmer. Mehr als 500 Millionen Menschen haben im Juli 1969 live zugesehen, wie Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten hat. Das Museum für Kommunikation in Nürnberg beschäftigt sich in seiner Ausstellung Raumschiff Wohnzimmer, die Mondlandung als Medienereignis, mit der Darstellung der Apollo-Mission in der Öffentlichkeit. Zu Zeiten des Kalten Kriegs hat es in den Medien ein Wettrennen um die besten Bilder aus dem All gegeben. Bei sowjetischen Missionen wurde zeitweise aus der Erdumlaufbahn live zum Boden übertragen. Mit der Mondlandung demonstrierten dann die USA ihre Vormachtstellung in den Wohnzimmern der Welt. Menschen ohne eigenen Fernseher stellten sich oft vor die Schaufenster von Fernsehgeschäften. Public Viewing à la Apollo. Die Live-Bilder waren vor allem in Amerika, in West- und Nordeuropa, Japan sowie in Australien zu bestaunen. Und auch in etlichen Ländern jenseits des Eisernen Vorhangs. Zwar war der nächtliche Ausstieg von Neil Armstrong nicht im Fernsehen der DDR zu sehen, wohl aber in Polen, Ungarn, Rumänien und in der Tschechoslowakei. In der Sowjetunion und in vielen Staaten Asiens und Afrikas wurden die Bilder zeitversetzt gezeigt oder es wurde nur recht knapp über die Mondlandung berichtet. In China, Nordkorea und Albanien haben die Medien die Mission von Apollo 11 komplett verschwiegen. Die unterhaltsame und informative Ausstellung des Nürnberger Museums für Kommunikation zeigt viele kuriose Exponate und ist noch bis zum 22. September zu sehen.
Na, ganz so viel Zeit bleibt uns hier nicht mehr im Studio. Forschung aktuell geht nämlich zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Arndt Reuning.